Ja, liebe Gemeinde, in unserer aktuellen Predigtreihe um Gottes Willen Gemeinschaft, da ging es beim letzten Abendmahlsonntag im Juni um das gegenseitige Tragen und Getragenwerden. Und vor allem anhand der Anfänge in den Paulusbriefen ging es um den geistlichen Arbeitsschutz für ein ausdauerndes und langanhaltendes Tragen in der Gemeinschaft der Gemeinde. Es ging um die Haltung der Dankbarkeit füreinander, für die einzelnen Geschwister in der Gemeinde. Und in der Predigt heute möchte ich das Thema der Haltung gegenüber den Geschwistern noch in eine andere Richtung erweitern. Und zwar ausgehend von einem kurzen Gespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern, das uns in Markus 9 überliefert ist. Und sie kamen nach Kapernaum. Und als er im Haus war, fragte er sie: Was habt ihr denn auf dem Weg besprochen? Sie aber schwiegen, denn sie hatten auf dem Weg miteinander besprochen, wer der Größte sei. Und er setzte sich und rief die 12 und sprach zu ihnen: Wenn jemand der Erste sein will, dann soll er der Letzte sein von allen und aller Diener. Und er nahm ein Kind, stellte es mitten unter sie und herzte es und sprach zu ihnen: Wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Es ist nicht die einzige Situation, in der die Jünger miteinander in Streit geraten über ihr Verhältnis zueinander. Es ist nicht die einzige Situation, in der sich einige für wichtiger und größer erachten als die anderen. Aber Jesus reagiert in allen Situationen auf die gleiche Weise. Er belehrt und ermahnt seine Jünger zu einer anderen Haltung zueinander. Wenn jemand der Erste sein will, dann soll er der Letzte sein und der Diener von allen. So hier in Markus 9,35 oder in einem anderen Zusammenhang in Matthäus 23,11 und 12. Der Größte von euch soll euer Diener sein, denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. In diesen und ähnlich gelagerten Situationen fordert Jesus seine Jünger jeweils auf, Diener des anderen oder der anderen zu sein. Ein Diakonos auf Griechisch. Und Diener sein und dienen, diese Begriffe und das, was sich mit ihnen verbindet, die sind in den ersten christlichen Generationen zu einem Grundbestandteil von Gemeinde geworden. Zum einen natürlich, weil Jesus offenbar seine Jünger ja mehrfach dazu ermahnt hat, diese Haltung einzunehmen. Aber noch viel grundsätzlicher hat es damit zu tun, dass Christinnen und Christen Jesus nachfolgen. Wir folgen Jesus nach und er ist bis heute für uns Vorbild und Maßstab für ein gelingendes Leben, für gelingende Beziehungen und Gemeinschaft. Und bei einer seiner Ermahnungen an die Jünger zum Thema der Haltung im Miteinander hat Jesus gesagt: Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken und die Großen ihre Vollmacht gegen sie gebrauchen. Bei euch soll das nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Genauso wie der Menschensohn nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Diese Ermahnung zum gegenseitigen Dienen hat Jesus also ausdrücklich damit begründet, dass er selbst nicht gekommen ist, um zu herrschen, um groß zu sein, sondern um den Menschen zu dienen. Und diese Haltung spiegelt sich in seinem ganzen Wirken, in all den Wundern, die er nicht nur tut, um zu zeigen, ich habe die Vollmacht, ich bin der Größte, sondern um sich den Menschen damit zuzuwenden und ihnen ein heilvolles Leben zu ermöglichen. Sie spiegelt sich in all den Streit- und Lehrgesprächen, die Jesus nicht deswegen führt, um Recht zu haben. Auf diese Ebene muss er gar nicht runtergehen als Sohn Gottes, sondern sein Anliegen ist, dass die anderen verstehen und erkennen. und mit der Fußwaschung, von der wir gerade in der Schriftlesung gehört haben, da macht Jesus noch einmal vor, was es heißt, dem anderen wirklich zu dienen. Wer groß sein will, der soll euer Diener sein, und wer der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Diener bzw. Sklave sein. Hier werden zwei verschiedene Begriffe verwendet, um die Forderung zum gegenseitigen Dienst auszudrücken. Und ich möchte mit euch diese beiden Begriffe im Zusammenhang des Neuen Testaments einmal anschauen und dann zum Ende hin überlegen, was das auch für uns als Gemeinde und Gemeinschaft heißt. Die Begriffe Sklave und Sklave sein, oder auf Griechisch Doulos und Douloein, die sind in der neutestamentlichen Zeit ganz stark von der Erfahrung von Abhängigkeitsverhältnissen geprägt. Und das ist auch nicht verwunderlich in einer Zeit, in der zwischen 15-25% der Gesamtbevölkerung Sklaven waren, je nach Region. Aber die Grunderfahrung, die sich hier drin spiegelt und die ein Großteil der Bevölkerung am eigenen Leib erfahren hat und erfuhr, die war, dass ein Sklave sich seinem Dienst eben nicht entziehen kann. Und dass ein Sklave seinen Dienst auch nicht frei gestalten kann. Er hat das zu tun, was sein Herr oder seine Herrin von ihm erwartet und ihr sagt. Und im Neuen Testament, da werden diese Begriffe natürlich für die Bezeichnung von reellen Sklaven, also von wirklichen Sklaven benutzt. Also zum Beispiel, wenn Paulus davon spricht, wie sich wirkliche Sklaven ihren Herren gegenüber verhalten sollen. Aber es gibt auch ganz viele Belege, wo dieses Wort Sklave sein im übertragenen Sinn gebraucht wird. Vor allem, wenn es um das Verhältnis des Menschen gegenüber Gott oder der Sünde geht. Und vor allem im Römerbrief spricht Paulus davon, dass der Mensch nicht frei ist in einem absoluten Sinn, sondern entweder ist er ein Sklave der Sünde oder aber im Glauben an die Rettung in Christus und durch die Gerechtsprechung in Gott ist er ein Sklave Christi geworden. Wir werden frei von der Sünde, aber gerade um der Freiheit von Schuld und Sünde wegen bleiben wir abhängig, und zwar von Christus. Und weil wir eben abhängig sind und bleiben von Gott, von seiner Gnade in Christus, begegnet dann in manchen Stellen im Neuen Testament auch die Aufforderung zu einem christlichen Sklavendienst. Ein Beispiel aus Römer 12, Vers 11. Lasst nicht nach in eurem Eifer, lasst euch vom Geist entflammen und dient dem Herrn. Man erkennt das in der deutschen Übersetzung leider nicht gut, dass hier im Griechischen das Wort douloein benutzt wird und dass hier das Dienen im Sinne eines Sklaven gemeint ist. Dient dem Herrn, wie das ein Sklave tut. Und dieser Vers steht zu Beginn eines ermahnenden Abschnitts darüber, wie sich das Leben in Christus aus dem Geist Gottes herauszeigt. Paulus führt in diesem Zusammenhang in den Versen 12 bis 21, also Römer 12 bis 21, weiter aus, was er darunter versteht, vom Geist entflammt zu sein und Gott dem Herrn zu dienen, als Sklave zu dienen, aus dem Bewusstsein und der Annahme heraus von Gott abhängig zu sein. Dieser Sklavendienst für Gott zeigt und konkretisiert sich in einer durchweg von Liebe und Demut und Freundlichkeit geprägten Zuwendung zu anderen Menschen und vor allem auch der Glaubensgeschwister. Die Unterordnung unter Gott, die in der Abhängigkeit von Gott und seiner Gnade ihren Grund hat, die soll sich konkret in der Unterordnung unter die Schwestern und Brüder, aber letztlich auch in der Demut und der Hilfsbereitschaft und der Vergebungsbereitschaft allen Menschen gegenüber zeigen. Und in ganz ähnlicher Weise begegnet dieser Gedanke auch im Galaterbrief. Ihr seid zur Freiheit berufen, Schwestern und Brüder. Nun nehmt die Freiheit nicht zum Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe. Denn das Gesetz ist in dem einen Wort zusammengefasst: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Galater 5, 13 bis 14. Und auch hier benutzt Paulus im Griechischen das Wort douloein. Paulus macht hier also diesen Spagat. Er redet von der Freiheit in Christus und fordert zu einem Sklavendienst auf. Paulus erwähnt hier die Freiheit in Christus, die Freiheit vom Gesetz, von der Verurteilung durch das Gesetz, aber eben, dass es keine absolute Freiheit ist, sondern eine Freiheit zur Unterordnung. Und auch hier geht es wiederum um die Unterordnung unter die Glaubensgeschwister. Auch hier in der Ermahnung, die folgt, geht es dann um das Leben gemäß dem Heiligen Geist, einem Leben mit Liebe, mit Freude, mit Langmut und Freundlichkeit und Güte und Treue und Sanftmut und Selbstbeherrschung. An den Stellen, wo diese Begriffe Doulos und Douloein verwendet werden, da soll deutlich werden, für Christinnen und Christen gibt es eine Dienstverpflichtung. All diese Verhaltensweisen, die Paulus im Römerbrief, aber auch im Galaterbrief nennt, das sich unterordnen, das Deeskalieren, Liebe, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Bereitschaft zur Vergebung, das sind quasi Dienstverpflichtungen, die ihre Grundlage darin haben, dass ich mich als gläubiger Mensch dafür entschieden habe, mein Leben mit Gott zu führen, auf Christus zu vertrauen, auf seine Gnade und seine Vergebung. Aber zu diesem sich unterordnenden, sklavenähnlichen Dienst sind noch zwei Gedanken wichtig. Der erste ist: Nicht ich als Kind Gottes oder als Christ habe einen Anspruch darauf, dass meine Glaubensgeschwister mir diesen Dienst schuldig sind. Auch wenn man mit Römer 12 oder Galater 5 jetzt sagen kann und muss, als Christen sind wir zu solch einem unterordneten Liebesdienst an den Glaubensgeschwistern verpflichtet, ist dieser sich unterordnende Dienst nichts, was ich von meinen Glaubensgeschwistern einfordern kann. Denn diese Dienstverpflichtung hat jeder von uns gegenüber Gott. Er ist und bleibt der Herr. Er ist und bleibt derjenige, dem wir gegenüber diesen Dienst schuldig sind. Und wenn ich als Christ diesen sich unterordnenden Liebesdienst einer Schwester oder einem Bruder gegenüber vorenthalte, dann heißt das nicht, dass eine Schwester oder ein Bruder in der Gemeinde diesen Dienst einfordern kann. Ich schulde diesen Dienst nicht den Glaubensgeschwistern, ich schulde Gott diesen Dienst an den Glaubensgeschwistern. Und niemand von uns hat einen Anspruch oder ein Anrecht auf diesen sich unterordnenden Liebesdienst gegenüber einander. Der Anspruch, den hat nur Gott. Aber, und das ist der zweite Gedanke, natürlich zeigt sich an dem Verhalten der Glaubensgeschwister untereinander, auf der horizontalen Ebene, ob es mit der Gottesbeziehung in der vertikalen Ebene ein Problem gibt. Und der erste Johannesbrief formuliert diesen Umstand folgendermaßen: Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. 1. Johannes 4, Vers 20. Und noch eins. Die Forderung und der Anspruch Gottes im Blick auf den sich unterordnenden Liebesdienst, der gilt natürlich allen von uns, allen seinen Kindern. In der Gemeinde als Gemeinschaft der Kinder Gottes geht es eben nicht darum, dass sich einer über den anderen erhebt, sondern dass sich jede und jeder allen anderen unterordnet. Das ist Gottes Vorstellung von seiner Familie, in der sich niemand über den anderen erhebt, sondern alle sich einander unterordnen infolge ihrer Liebe zu Gott. Deutlich häufiger aber wird das Thema Dienen im Neuen Testament mit den Worten Diakonos und Diakonein wiedergegeben. Und dass dieses Wort im Griechischen überhaupt dienen im allgemeinen Sinn bedeutet, das hat sich erst mit der Zeit entwickelt. Ursprünglich war ein Diakonos jemand, der beim Essen oder bei der Tischgemeinschaft einem anderen etwas reicht oder serviert. Man könnte auch sagen, der jemanden bedient hat. Und erst mit der Zeit wurde das umfassender verstanden, auch im Sinne von Versorgung mit Lebensnotwendigem. Aber es gibt bei diesem Wort einen Unterschied zu diesem ersten, zu dem Doulos und Doulon. Ein Diakonos oder das Dienen im Sinne von Diakonein, das ist immer etwas Freiwilliges. Bei diesem Begriff schwingt weder Abhängigkeit und damit auch keine Unterordnung mit und auch kein Zwang oder kein Anspruch. Diakonos sein oder Diakonein dienen, das hat etwas mit persönlicher Haltung zu tun. Ich tue etwas für jemand anderen. Nicht, weil ich es muss, sondern weil ich es möchte. Weil es mir ein Anliegen ist. Und ursprünglich war das so. Ich möchte, dass mein Gast entspannen kann, dass er entspannt die Mahlzeit genießen kann. Also stehe ich auf und hole ihm ein Glas Wein oder die nächste Platte mit Essen, damit der sitzen bleiben und das Essen genießen kann. Und dann später, ich sehe die Not eines anderen Menschen und es wird mir ein Anliegen, diese Not zu lindern. Also gebe ich Geld oder besorge Essen oder verschenke Kleidung, damit es ihm besser geht. Wenn es im Neuen Testament um das Dienen im Zusammenhang mit Gemeinde geht und dann in den meisten Fällen also um den Anspruch Gottes an uns, dass wir uns einander unterordnen in Liebe, so geht es noch viel häufiger darum, dass wir aus einer selbstgewählten und selbstbestimmten Haltung heraus uns den Glaubensgeschwistern, aber auch allen anderen Menschen wohlwollend zuwenden. Und obwohl es bei diesem Begriff um eine selbstgewählte und selbstbestimmte Haltung geht, begegnen uns im Neuen Testament auch immer wieder Aufforderungen zu dieser Haltung. In 1. Petrus 4, 10 bis 11 heißt es zum Beispiel, dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Wer redet, der rede mit den Worten, die Gott ihm gibt. Wer dient, der diene aus der Kraft, die Gott verleiht. So wird in allem Gott verherrlicht durch Jesus Christus. In 1. Korinther 12 spricht Paulus von den Geistesgaben Gottes an die Gläubigen. Und die Geistesgaben sind Zurüstungen. Zurüstungen für das Dienen der Gläubigen aneinander. Zurüstungen für die Wirkungen in der Gemeinschaft der Glaubenden, die aus einem Dienst füreinander entstehen. Und Paulus erinnert in 1. Korinther 12, Vers 7 daran, jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Jede und jeder Gläubige ist durch Gottes Geist mit ganz unterschiedlichen Gaben beschenkt, damit sie sich im gegenseitigen Dienst ergänzen. Und während die Bedeutung von Dienen im allgemeinsprachlichen Griechisch sich ja hinentwickelt hat zur Versorgung mit dem Lebensnotwendigen, so könnte man im Blick auf das Neue Testament vielleicht sagen, dienen bedeutet sowohl die Versorgung mit Lebensnotwendigen, aber auch mit dem, was zum Glauben notwendig ist. Überall, wo es nun im Neuen Testament um den Einsatz von Geistesgaben und von Begabungen Gottes geht, da wird immer von einem Dienen, von einem gegenseitigen Dienen im Sinne von Diakoneien gesprochen. Und das heißt, überall, wo es darum geht, seine Begabungen, seine Fähigkeiten einzusetzen, da schwingt immer auch eine grundsätzliche Freiheit und Freiwilligkeit im Gebrauch dieser Begabungen mit. Es bedeutet eine Freiheit und Freiwilligkeit in der Entscheidung, wann und wo ich meine Begabungen einsetze. Und es steht uns als Gläubigen frei zu entscheiden, wem wir unseren Dienst zur Verfügung stellen. Und ich glaube, auch das ist ganz wichtig, dass wir uns das einmal bewusst machen oder immer wieder bewusst machen. Als Mitglied einer Gemeinde habe ich keinen Anspruch darauf, dass mir meine Glaubensgeschwister mit ihren jeweiligen Begabungen dienen. Mir und uns als Gemeinde steht es nicht zu, gegenseitig voneinander Dienste einzufordern. Und keinem von uns steht es zu suggerieren, du machst zu wenig. Sicherlich dürfen wir uns um Dienste bitten, aber es bleibt dabei, jede und jeder ist frei darin, über ihren eigenen oder über seinen eigenen Dienst zu entscheiden. Und auch das ist in einer Gemeinde grundlegend von Bedeutung, damit niemand überfordert und überlastet wird, damit niemand von Erwartungen niedergerungen wird. Und es ist grundlegend wichtig, damit ein Dienst in der Gemeinde etwas ist und bleibt, das ich gerne tue, weil es mir persönlich ein Bedürfnis ist. Dass andere Glaubensgeschwister mit etwas versorgt sind, mit etwas versorgt werden, was sie für ihren Glauben brauchen, das ich geben kann. An diesem Punkt verbindet sich für mich der Leitgedanke der letzten Predigt zum gegenseitigen Tragen und Getragenwerden mit dem Gedanke des gegenseitigen Dienens. Wenn ich dankbar bin für meine Glaubensgeschwister, dann sind sie mir natürlich auch wichtig. Und darum meine Geschwister wichtig sind, da entsteht auch am ehesten das Bedürfnis und der Wunsch, meine Begabungen zu ihrem Wohl zur Stärkung ihres Glaubens einzubringen. Da, wo ich dankbar bin für die Menschen, die mit mir zusammen Gemeinde bauen, die mit mir zusammen zur Gemeinde gehören, in all ihrer Verschiedenheit und Unterschiedlichkeit, da ist die Chance am größten, dass es mir wichtig wird, ihnen mit meinen Begabungen etwas zur Verfügung zu stellen, das sie vielleicht nicht haben. Da, wo in Gemeinden nur auf die Aufgaben und die Dienste an sich geschaut wird, da besteht die große Gefahr von Druck und von Zwang, von Pflichtgefühl, von Lustlosigkeit, von Ermüdung. Und ja, auch im gemeindlichen Kontext gibt es Burnout. Es besteht immer wieder das Risiko und die Gefahr, dass Dienste eben nicht mehr Dienste sind, also ein freiwilliges, ein motiviertes, ein leidenschaftliches Einbringen von Begabungen, sondern eine Erfüllung von Aufgaben aus Pflichtgefühl. Aber so kann und wird eine Gemeinde auf Dauer nicht lebendig bleiben. So kann und wird eine Gemeinde auf Dauer nicht gesund bleiben. Und so kann und wird eine Gemeinde auch nicht einladend und attraktiv sein für andere Menschen. Und auch wir als Gemeinde stehen immer wieder vor diesem Risiko, vor dieser Gefahr. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde an den Stellen, wo Aufgaben nicht mehr als Dienst, sondern als Pflichterfüllung empfunden werden, wir gemeinsam einen Aufbruch schaffen. Für uns alle gilt, was Paulus in 1. Korinther 12, Vers 7 formuliert hat. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Das ist die Übersetzung der Einheitsübersetzung. Und in der Basisbibel heißt es, etwas verständlicher formuliert, das Wirken des Geistes zeigt sich bei jedem auf eine andere Weise. Es geht aber immer um den Nutzen für alle. Wir alle haben von Gott Fähigkeiten und Begabungen geschenkt bekommen. Wir alle sind von Gott begabt. Und ich habe diese Woche in der Vorbereitung der Predigt eine sehr schöne Formulierung dazu gefunden. Jede Christin und jeder Christ ist hochbegabt, nämlich vom Höchsten begabt. Gott hat uns mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten ausgestattet, die wir zum Nutzen für alle einsetzen können. Mit einer guten Stimme, mit musikalischem Talent, mit Sprach- und Ausdrucksfähigkeit, technischem Verständnis, gutem Gehör, einem Sinn für Ästhetik, Schönheit oder Ordnung, handwerklichem Geschick und so vieles, vieles andere. Gott hat uns dazu begabt, in der Gemeinschaft unsere Fähigkeiten einzubringen, damit ich und wir den Glaubensgeschwistern helfen können, etwas zu bekommen, das für ihren Glauben oder für ihren Wachstum im Glauben notwendig und wichtig ist. Und ich lade euch ein, ich lade uns ein, diese Haltung des Dienstes vielleicht wieder neu oder ganz bewusst zu entdecken und wieder in den Blick zu nehmen. Es gibt ja verschiedene Konzepte für Gemeindeentwicklung und was so eine starke, gesunde Gemeinde ausmacht. Und unser Gemeindebund fördert derzeit sehr stark das Konzept der vitalen Gemeinde. Ein Konzept, das Robert Warren, ein Pfarrer aus der anglikanischen Kirche, entwickelt hat. Und dieses Konzept umfasst 7 Merkmale, die eine vitale, eine gesunde Gemeinde ausmachen. Und eines dieser Merkmale ist, dass in einer lebendigen, vitalen, gesunden Gemeinde Menschen ihre Motivation und Kraft für die Mitarbeit in der Gemeinde aus dem Wunsch ziehen, für Gott und für andere Menschen da zu sein. Etwas in der Gemeinde zu machen, weil es sonst keiner macht, ist keine gute Dauermotivation. Aber wenn zum Beispiel aus dem positiven Feedback die Erfahrung wächst, ich tue hier etwas Gutes für andere und offenbar tut es anderen gut, dann kann sich daraus zum Beispiel ein echter Dienst entwickeln. Und andersherum brauchen aber auch all die Dinge, die wir aus uns heraus gerne machen, wo wir uns gerne einbringen, die Ergänzung und vielleicht manchmal auch die Korrektur dadurch, dass es beim Dienst in der Gemeinde eben nicht um mich geht, sondern um das, was ich den anderen Gutes tun kann. Und daher ist es wichtig, dass sich ein Techniker immer wieder fragt, ist der Sound, den ich abmische, so wie ich ihn gerne habe oder wie er für alle gut ist? Dass ein Musiker sich fragt, ist die Liedauswahl so, dass es nur Lieder sind, die mir gefallen oder die alle mit in den Lobpreis und die Anbetung hineinnehmen können? Und dass der Pastor, der leidenschaftlich gerne predigt und immer viele gute Gedanken hat, sich selbst fragt, ob er sich selbst eigentlich merken kann, was er in 30 Minuten so alles erzählt und sagt. Ich stoppe, ich bin bei 28,45 heute. Und deswegen mache ich jetzt schnell einen Schlusspunkt, bevor Siri mir dazwischen quatscht. Gott hat uns alle durch seinen Geist begabt. Das steht fest. Er hat uns beschenkt mit Fähigkeiten, damit wir sie einsetzen können füreinander. Nicht müssen, aber können. Und er hat uns vorgelebt und seine Jünger immer wieder dazu aufgefordert, einander zu dienen. Aber ob und wie und wo wir das tun, das stellt Gott uns frei. Aber wenn wir es tun, dann haben wir die großartige und ermutigende Möglichkeit zu erleben, dass wir unseren Glaubensgeschwistern etwas geben können, das sie in ihrem Glauben stärkt, das sie in ihrem Glauben unterstützt und fördert. Dass es unsere Gemeinde unterstützt und fördert. Und daher lasst uns darum bitten, dass Gott uns dafür begeistert einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes zu dienen. Jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Amen.